DW Menschen und Märkte.
Gerissene Lieferketten. Lohnt es sich, wieder mehr zu Hause zu produzieren? Außerdem schöne neue Welt. Virtual Reality im Kuhstall. Herzlich willkommen zu Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie fragil die arbeitsteilige globale Wirtschaft ist. Lockdowns führten zu gewaltigen Schwankungen bei Angebot und Nachfrage von Gütern. Dabei ist so manche Lieferkette gerissen. Die Folge? Firmen haben volle Auftragsbücher, können aber nicht produzieren, weil ihnen die Vorprodukte fehlen. Güter werden dann teurer oder sind nur mit großen Verzögerungen erhältlich. Zum Beispiel Autos, für deren Herstellung die Computerchips fehlen. Die Aussicht, dass wegen Omikron bald wieder Fabriken in China geschlossen werden könnten, drückt zusätzlich auf die Stimmung. Was also tun? Lohnt es sich, wieder mehr zu Hause zu produzieren, anstatt Waren durch die halbe Welt zu schippern? Konstantin Röse.
Seit Monaten haben viele Branchen in der deutschen Wirtschaft mit Lieferproblemen zu kämpfen. Halbleiter wie etwa Computerchips und Elektrobauteile sind rar. Zu schaffen macht das insbesondere der Automobilindustrie. Noch kommt aber keine Entwarnung aus der Elektrobranche, erklärt Gunter Kegel, Präsident des Zentralverbandes Elektrotechnik und Elektroindustrie, ZEVI.
Wir erhoffen uns ab der Jahresmitte eine leichte Entspannung. Das hat aber noch nichts mit Rückkehr zur Normalität zu tun. Das ist frühestens 2023 zu erwarten. Wir werden also noch das ganze Jahr 2022 mit einer angespannten Liefersituation auf dem Chipmarkt rechnen müssen.
Ein Problem: Viele Unternehmen sind abhängig von Vorprodukten aus Asien. Dort aber kommen viele Zulieferer mit der Produktion nicht hinterher. Immer wieder werden Firmen geschlossen und Häfen abgeriegelt, weil es zu Corona-Ausbrüchen kommt. Die Lieferketten sind unterbrochen. Genau deshalb will die Elektrotechnikbranche unabhängiger werden von der Produktion in Asien. Auch andere Unternehmen machen sich Gedanken darüber, wie sie ihre Lieferketten neu aufstellen, sagt Chefvolkswirt Ulrich Kater von der DK Bank.
Unternehmen versuchen, ihre Produktionsstätten zu diversifizieren auf der Welt, das heißt also nicht nur einen Zulieferer zu haben oder auch über höhere Lagerbestände mehr Flexibilität in die Produktion zu bringen.
Eine Strategie, die Produktion oder zumindest Teile der Produktion wieder nach Europa oder nach Deutschland zu holen. Doch das hat ihren Preis, sagt Professorin Lisandra Flach vom IFO-Institut.
Die Ergebnisse unserer quantitativen Analyse zeigen, dass mit einer Rückverlagerung der Produktion das deutsche BIP um fast 10% schrumpfen würde.
Das Wirtschaftswachstum schrumpft, weil Unternehmen dann zum Beispiel höhere Preise für ihre Produkte verlangen müssen. Die Produktion komplett zurückverlagern wird nicht funktionieren, sagt auch Ulrich Kater von der DK Bank. Aber in kritischen Bereichen wie der Hochtechnologie oder in der Medikamentenversorgung sei dies angebracht, damit Deutschland unabhängiger wird. Doch das muss auch die Politik entscheiden, nicht nur die Wirtschaft.
Konstantin Röse über Lieferketten und Lieferengpässe. Wie gerade im Beitrag erwähnt, hat die Wirtschaftsprofessorin Lisandra Flach vom Münchner IFO-Institut mit einem Kollegen untersucht, welche Auswirkungen es für die deutsche Wirtschaft hätte, wenn Firmen ihre Produktion wieder nach Hause holen würden. Ergebnis: Das sogenannte Reshoring würde nichts bringen, ganz im Gegenteil, es wäre schädlich. Für mich Grund genug, um Lisandra Flach zum Interview einzuladen und sie zu fragen, wie groß der Schaden genau wäre.
Ja, also die Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland hätte enorme negative Folgen für die deutsche Wirtschaft. Wir zeigen, dass mit einer Rückverlagerung der Produktion das deutsche BIP um fast 10% schrumpfen würde.
Wäre das ein einmaliges Schrumpfen oder jedes Jahr?
Ja, das sind so mittel- und langfristige Effekte. Das sind jährlich wiederkommende Effekte.
Und was sind die Gründe für dieses doch massive Schrumpfen?
Ja, also eine Rückverlagerung der Produktion würde zum Preis der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands kommen. Wenn Deutschland jetzt einen Teil der Produktion zurückverlagern würde und in dem Bereich ist Deutschland weniger wettbewerbsfähig, dann ist die Folge, dass Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verliert, weil wir die Ressourcen nicht effizient nutzen. Insgesamt würde es zu teuren Gütern und schwächeren Wirtschaftskraft führen.
Können Sie mal ein Beispiel geben für Annahmen, die Sie in Ihrem Szenario getroffen haben, damit wirklich dann am Ende die Wirtschaftskraft um 10% einbricht?
Ja, wir haben zum Beispiel angenommen, dass kein anderes Land eine ähnliche Strategie verfolgt oder zum Beispiel Vergeltungszölle als Gegenreaktion erhebt. Das bedeutet auch, dass die negativen Auswirkungen, die wir für die deutsche Wirtschaft berechnet haben, tendenziell sogar höher ausfallen können, falls andere Länder eine ähnliche Strategie verfolgen.
Was ist aber mit all den Vorteilen, die ja im Moment diskutiert werden? Also wenn die Lieferketten nicht so lang wären um den ganzen Globus, dann wären wir stabiler, wären wir weniger abhängig von dem, was in China oder anderswo auf der Welt passiert. Wir hätten mehr Arbeitsplätze zu Hause, wir hätten vielleicht auch größere Wertschöpfung, wenn wir hier zu Hause die Chips herstellen würden und nicht in China. Was ist mit all diesen Vorteilen? Ist das alles schon eingepreist?
Also wir zeigen auch in einer weiteren Studie, dass die deutsche Wirtschaft nicht unbedingt resilienter wäre, wenn wir jetzt die Produktion nach Deutschland zurückholen würden. Also das heißt, zum Beispiel im Fall von einem Corona-Schock würden wir auch große Einbuße erleiden.
Das heißt, die ganze Diskussion im Moment dreht sich ja einfach nur darum, was lernen wir aus dem Corona-Schock? Die Lieferketten sind angespannt, manchmal auch gerissen. Deshalb die ganze Idee, dass man die Lieferketten kürzer macht oder sogar die Produktion nach Hause verlagert. Sagen Sie also, das würde überhaupt nichts bringen?
Es ist nicht so, dass es nichts bringt. Also was viel bringt, ist eine stärkere Diversifizierung der Lieferkette. Wenn eine Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland oder teilweise eine Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland auch bedeutet, dass Unternehmen sich stärker in Bezug auf ihre Zulieferer diversifizieren, dann kann so eine Strategie die Lieferkette tatsächlich resilienter machen. Aber auch in Deutschland gab es zum Beispiel Lockdowns. Das heißt, wenn wir die Produktion nach Deutschland zurückholen, sind wir nicht unbedingt resilienter gegenüber Schocks.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie ja nicht nur, dass das sogenannte Reshoring, also Produktion nach Hause holen, nichts bringt oder sogar schädlich ist, sondern auch das sogenannte Nearshoring, also die Produktion näher nach Hause zu holen, in unserem Fall also nach Europa zu holen, würde ebenfalls nichts helfen. Ist das richtig?
Ja, genau. Also auch bei Nearshoring, das heißt auch die stärkere Regionalisierung der Produktion, ist keine richtige Alternative. Also bei Nearshoring würde das deutsche BIP um circa 4,2% zurückgehen. Außerdem, und das ist auch interessant, führt Nearshoring zu einem Rückgang des BIP nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nachbarländern. Das heißt, auch die Nachbarländer verlieren an Wettbewerbsfähigkeit.
Also auch die Nachbarländer, die dann die deutschen Sachen herstellen würden?
Genau, genau. Wenn wir zum Beispiel die Produktion nach Italien, Polen und weitere Ländern zurückverlagern, auch diese Länder würden an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Weil auch in diesen Ländern hätten wir dann mehr Unternehmen, die mit einer niedrigeren Produktivität und insgesamt würde es zu teuren Gütern und schwächeren Wirtschaftskraft führen.
Zusammengefasst, was kann man aus den ganzen Lieferproblemen während der Pandemie für die Zukunft lernen?
Eine wichtige Lehre ist die Bedeutung der Diversifizierung der Lieferkette in Bezug auf Zulieferer. Die größten Materialknappheiten und Engpässe werden für Waren beobachtet, die aus wenigen Ländern bezogen werden. Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das, dass vor allem also für Güter, die eine starke Abhängigkeit aufweisen, empfiehlt sich eine stärkere Diversifizierung der Lieferkette.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Produkten, wo in den letzten Jahren China der einzige größere Hersteller war. Heißt das auch, die Abhängigkeit von diesem einen Land, von China, ist zu groß?
Insgesamt nein, aber für einzelne Güter ja. Und also für insgesamt ist die deutsche Lieferkette im internationalen Vergleich sehr stark diversifiziert. Also nur 11% der Güter werden aus 5 oder weniger Zulieferern bezogen. Aber für diese Güter, ne, also die eine starke Abhängigkeit aufweisen, zum Beispiel Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten, da empfiehlt sich auf jeden Fall eine stärkere Diversifizierung der Lieferkette in Bezug auf Zulieferer. Das heißt also, andere Zulieferer in andere Länder, Südamerika, Osteuropa zu suchen.
Was folgt daraus konkret zum Beispiel für Chipproduktion, zum Beispiel für Batterien für Elektroautos? In beiden Fällen wird ja diskutiert, wenn wir mehr hier davon produzieren würden, wenn wir hier auch mehr Know-how aufbauen würden, wäre das langfristig gut für die deutsche Wirtschaft. Sehen Sie das anders?
Ja, Know-how aufzubauen ist eine andere Frage. Also langfristig in Forschung und Investitionen zu investieren, ist der Königsweg. Ne? Und da sollte auch die Industriepolitik auch vorausschauend sein und nicht so reaktiv wirken, sondern tatsächlich vorausschauen, was könnte man jetzt machen, sodass die deutsche Wirtschaft in Zukunft wettbewerbsfähiger sein kann.
Lisandra Flach war das, Leiterin des Zentrums für Außenwirtschaft beim IFO-Institut und Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Für unseren nächsten Beitrag wenden wir uns ab von globalen Lieferketten und betrachten eine einzelne kleine ökonomische Einheit. Konkret einen Milchbauernhof in der Türkei. Hier fragte sich ein Bauer, ob er die Kühe auch ohne Kraftfutter und Medikamente dazu bringen könnte, mehr Milch zu geben. Sein Bauernhof liegt in Zentralanatolien, einer Gegend also, die nicht gerade als Hightech-Zentrum gilt. Doch den Bauern ficht das nicht an. Er will die Milchproduktion mit Virtual Reality steigern, also mit VR-Brillen. Nicht für sich, für die Kühe. Uwe Löb berichtet.
Im Kuhstall von Izet Kocak läuft Mozarts Sinfonie Nummer 40 und er spielt Vogelgezwitscher ein. Das soll das Wohlgefühl seiner Kühe steigern. Den richtigen Kick gibt's nach Ansicht Kocaks aber erst, wenn die Kühe auch noch was auf die Augen bekommen. Eine virtuelle Brille. Dann sehen sie grüne Auen gerade so, als wäre Sommer in Kocaks Heimatort Aksaray in Zentralanatolien. Die Kühe fühlen sich, als wären sie auf einer endlos weiten Wiese. Dadurch geht es ihnen emotional besser. Und das wirkt sich positiv aus auf die Qualität und auch die Menge der Milch, die sie geben. Sagt Kocak der Agentur Anadolu. 180 Rinder hat er im Stall, 100 davon sind Milchkühe. Seinen etwas verrückt erscheinenden Versuch, die Milchproduktion zu erhöhen, probiert er vorerst aber nur an 2 Kühen aus und bisher scheint es zu klappen. Wir bekommen täglich durchschnittlich 22 Liter Milch von den Kühen. Bei diesen beiden Kühen sind es nun bis zu 27 Liter. In Izet Kocaks Familie sind sie schon lange Bauern. Sein Opa hat den Hof an seinen Vater weitergegeben und der wiederum an ihn. 2018 haben sie sich dann auf Rinder konzentriert. Doch mit dem neuen Unternehmen kamen altbekannte Geldprobleme. Auch das Leben der Rinder wird immer teurer. Als Produzenten haben wir wegen der steigenden Futter- und Heupreise begonnen, nach alternativen Wegen zu suchen. Diese Suche führt Kocak schließlich nach Russland. Dort habe man kühnen Brillen für eine virtuelle Wirklichkeit schon früher aufgesetzt. Also probiert er das auch aus und beobachtet seine beiden Testkühe 10 Tage lang genau. Tatsächlich stellt sich der gewünschte Erfolg zwar ein, doch so ganz traut Kocak dem noch nicht. Er will noch weiter forschen im eigenen Stall. Im Moment setzen wir den Kühen die Brille nur auf ein Auge, demnächst aber auf beide. Wenn wir damit bei 10 Kühen erfolgreich sind, woran ich fest glaube, wenden wir die Methode bei der ganzen Herde an. So drollig es aussieht, wenn Kühe Brillen tragen und vor allem so schön es ist, wenn sie dann mehr Milch geben, Kocak muss Kritik von selbsternannten Tierschützern einstecken. In den sozialen Medien liest er, er betreibe Unsinn und die Kühe könnten mit den Bildern der virtuellen Brillen gar nichts anfangen. Man solle den Kühen auch nichts vorgaukeln, sondern sie lieber auf richtigen Wiesen weiden. Doch die gibt es im Winter in Anatolien nicht. Und Mozart ja auch nicht.
Virtual Reality in Kuhstall. Mit diesem Bericht von Uwe Löb sind wir am Ende des Podcasts. In der Technik war Sören Leutfeld. Ich bin Andreas Becker. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.